anderes Ziel. Aber die beste Einteilung dessen, was passiert ist in dieser letzten Woche, finden wir im Markus-Evangelium, weil Markus ergibt uns immer wieder Hinweise, wann ein neuer Tag startet, wann ein neuer Tag beginnt und was dort an diesem Tag passiert. Also wir finden immer wieder Hinweise im Markus-Evangelium, wo es heißt, und am folgenden Tag oder am nächsten Morgen passiert das oder jenes. Und deswegen möchten wir heute anhand des Markus-Evangeliums uns einfach anschauen, was ist in dieser Passionswoche seit dem letzten Sonntag bis heute am Freitag, was ist da passiert? Und die letzte Woche, Jesus, sie beginnt in Markus 11. Das dürft ihr gerne schon einmal aufschlagen. Wir werden die eine oder andere Stelle aus diesem Kapitel lesen, Markus 11. Und Jesus zieht am Palmsonntag, wie wir letzte Woche gehört haben von Friedrich, er zieht in Jerusalem ein als ein König, aber als ein König auf einem Esel. Wie es prophezeit war, und es zeigt die Demut dieses Königs, dieser König, dessen Königreich ganz anders ist wie jedes Königreich dieser Erde, wie jede Regierung, wie jedes Land dieser Erde. Er ist ganz anders, das Königreich ist ganz anders. Und das Volk, es ruft ihm ein Zitat entgegen. In Vers 9 können wir das lesen, in Markus 11, Vers 9 und 10. Da heißt es, und die vorausgingen, und die Nachfolgten riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und damit, mit diesem gerade Vers 9, zitiert das Volk einen Psalm, und zwar Psalm 118. Und diesem Psalm 118, da heißt es in Vers 25, ach Herr, hilf, ach Herr, lass wohl gelingen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Das ist Psalm 118. Und dieser Ruf, ach Herr, hilf, das ist im Hebräischen dieser Ausruf, den das Volk ruft, Hosianna, ach Herr, hilf. Und damit zitiert das Volk einen Psalm, ein zentraler Psalm in diesem Passafest ist, das in wenigen Tagen stattfinden wird. Ja, am Donnerstag beginnt das Passafest und dieser Psalm, er ist ein zentraler Psalm dieses Passafestes. Und zum anderen zitieren sie einen messianischen Psalm. Ein Psalm, der prophetisch von dem Retter, von dem Messias kommt, spricht, der kommen soll. Aber welchen Retter erwarten sie? Welchen König erwartet das Volk? Nun, sie erwarten einen König, der sie mit den täglichen Dingen versorgen kann, der sie mit täglicher Nahrung versorgen kann. Jesus hat es bewiesen, zweimal hat er Tausende von Menschen mit ein paar Broten und Fischen versorgt und das Volk erwartet einen König, der sie mit diesen tagtäglichen Dingen einfach versorgen kann, der aus dem Nichts das ganze Volk ernähren kann. Was für ein König wäre das, der das Volk so ernähren kann? Es gäbe keine täglichen Sorgen mehr. Sie erwarten einen König, der sie von körperlichen Krankheiten heilen kann. Am selben Tag, wenn wir in den anderen Evangelien schauen, an diesem Sonntag, ist er davor noch in Jericho, Jesus, und er heilt dort einen Blinden. Einige Tage vorher erweckt er Lazarus von den Toten. Und Johannes, er macht uns darauf aufmerksam, dass das Volk, das Jesus hier entgegenströmt am Palmsonntag, dass sie deswegen ihm entgegenströmen, weil sie davon gehört haben, dass dieser Jesus Tote auferwecken kann. Sie erwarten einen König, der sie ernährt, der sie von Krankheiten heilt, der vielleicht sogar die lieben Verwandten wieder zurückholt, wenn es denn liebe Verwandte waren. Und sie erwarten einen König in erster Linie, der sie vor den Römern rettet, der sie vor dieser Unterdrückung, in der sie die letzten Jahre, Jahrhunderte gelebt haben, der sie aus dieser Unterdrückung errettet. Sie erwarten Rettung von den Römern, sie erwarten aber keine Rettung von ihren eigenen Sünden. Soweit haben sie gar nicht gedacht. Es war ihnen gar nicht bewusst, welche Erlösung sie eigentlich notwendig haben, dass sie eine Erlösung von der Sklaverei, der Sünde, in der sie tagtäglich leben brauchen. Dieser Sünde waren sie sich gar nicht bewusst und sie erwarten einen König als Retter von den Römern und nicht einen Retter, den Matthäus uns vorstellt, mit den Worten, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und Jesus, er zieht in Jerusalem ein und dann lesen wir folgende Worte in Markus 11, Vers 11. Und ich habe es extra vorne mit notiert auch. Da heißt es in Vers 11, und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel.
Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Also, warum betont Markus, dass Jesus in den Tempel geht, sich einmal kurz umschaut und dann wieder rausgeht? Warum ist das so wichtig? Warum betont Markus das? Warum notiert er diesen Halbsatz? Er hat sich umgeschaut und ist wieder gegangen. Und die Antwort finden wir am nächsten Tag. Jesus, er verlässt am Sonntag, es ist schon langsam Abend, Nachmittag geworden, nachdem er sich umgeschaut hat im Tempel, verlässt er den Tempel und er geht zurück nach Bethanien. Und dieses Örtchen Bethanien, das ist eine kleine Ortschaft, liegt im Osten von Jerusalem, also in die Richtung, wo auch der Ölberg ist. Das ist circa 3 Kilometer entfernt und es ist der Ort, wo Jesus diese Woche über immer wieder übernachtet hat. Also er ist immer wieder zurück nach Bethanien, von Bethanien wieder nach Jerusalem rein. Und es ist möglich, dass er bei Lazarus direkt übernachtet hat, der dort in Bethanien gelebt hat. Und tagtäglich geht er von Bethanien nach Jerusalem und wieder zurück und so auch an diesem Sonntagabend, am Montagabend kommt er dann zurück nach Jerusalem. Und dieser Tag, den möchten wir uns ein bisschen näher anschauen, weil der wirft ein paar Fragen auf. Dieser Montag, wir lesen davon ab Vers 12, das könnt ihr gerne mitlesen. Heißt es in Vers 12, und als sie am folgenden Tag, also dem Montag früh, Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen, also der Dienstag, vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Nun, Matthäus, er betont in der Parallele im Matthäus-Evangelium, betont er bei dieser Stelle, dass sie sehr früh am nächsten Morgen losgegangen sind. Offensichtlich so früh, dass Jesus keine Zeit mehr hatte zu frühstücken. Und er kommt hungrig an diesem Feigenbaum vorbei, an dem keine Frucht zu finden ist. Er verflucht den Feigenbaum, geht in den Tempel, haut alles kurz und klein und geht wieder nach Hause zurück. So wirkt es, wenn wir diese Geschichte lesen, als hätte Jesus einfach einen richtig schlechten Montag, ja? Und würde da alles verfluchen, was ihm in den Weg kommt, alles klein hacken, was ihm in den Weg kommt. Und als hätte er sich gar nicht so wirklich unter Kontrolle. So wirkt diese Erzählung von Markus. Aber schauen wir, was tatsächlich passiert. Achtet darauf in Vers 13, was dort steht. Da heißt es, und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Nun, was fällt in diesem Vers auf? In diesem Vers fällt auf, dass Markus gleich zweimal irgendwas mit diesen Blättern betont. Und die Frage ist, warum betont Markus die Blätter des Feigenbaums? Nun, ihr müsst wissen, was einen Feigenbaum in dieser Region ausmacht. Also die Arten, die dort wachsen, bei uns wachsen nur sehr wenig Arten und auch nicht so gut. Aber die Arten, die dort wachsen, haben eine Besonderheit. Und zwar trägt ein Feigenbaum erst Früchte und dann kommen die Blätter. Also die Blätter wirft der Feigenbaum über den Winter ab und im Frühjahr wachsen erst die Knospen, die Feigen daran und erst dann kommen die Blätter. Das heißt, ein Feigenbaum, an dem Blätter zu sehen sind, der weckt die Erwartung, dass auch Früchte daran sind. Ja, dass es auch Feigen geben sollte, auch wenn jetzt noch nicht die Zeit der Ernte ist. Und deswegen betont Markus, dass man die Blätter schon von Ferne gesehen hat. Es suggeriert, dass dieser Baum auch Früchte trägt. Der Baum sah so aus, als wäre er gesund. Als würde er Früchte tragen und deswegen hat er auch schon Blätter. Aber als Jesus dann hinkommt, was sieht er? Und das ist wieder das, was Markus betont. Er findet nichts als Blätter, obwohl eigentlich schon Früchte daran zu sehen sein sollten. Also der Schein trügt. Von Ferne sieht es so aus, der Feigenbaum sieht von Ferne so aus, als würde er Frucht tragen, als wäre er fruchtbar. Aber sobald man näher hingeht, sieht man, es sind nur Blätter. Er trägt keinerlei Frucht. Und genau das ist die Parallele zu dem, was im Tempel vor sich geht. Und wenn ihr darauf geachtet habt, dann umrahmt Markus diese Tempelreinigung mit diesem Feigenbaum. In Vers 11 haben wir schon gelesen, was dort passiert ist. Jesus geht einen Tag vorher am Sonntag, irgendwann am Nachmittag, in den Tempel hinein. Er schaut sich um, er sieht, was dort los ist und er geht wieder zurück. Nun, was sieht er? Was sieht er in diesem Tempel? Nun, eigentlich war dieser Tempel ein Ort der Anbetung. Und Jesus, er betont das zu seiner Lebzeit, dass dieser Ort das Haus seines Vaters ist. Er betont, dass es das der Ort ist, zu dem man kommt, wenn man Gott anbeten möchte. Nun aber, was wurde aus diesem Ort der Anbetung? Wir lesen hier von Geldwechseln, wir lesen von Taubenverkäufern. Also was war hier los in diesem Tempelbezirk? Nun, es gab Geldwechsler, ganz einfach aus dem Grund, weil in diesem Tempel nur eine bestimmte Währung angenommen wurde. Es gab nur eine bestimmte Währung, die für die Tempelsteuer, die aber auch für den Kauf von Opfertieren angenommen wurde. Nun, in ein paar Tagen beginnt das Passafest am Donnerstag. Wir sind am Montag, in ein paar Tagen beginnt das Passafest und so kommen unzählige Juden nach Jerusalem, um dieses Passafest zu feiern. Und sie kommen aus dem ganzen Römischen Reich nach Jerusalem und natürlich haben sie eine ganz andere Währung in der Tasche. Also müssen sie erstmal ihr Geld wechseln in die Währung, die im Tempel angenommen wird. Und das passiert natürlich nicht, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Geld gewechselt habt, das passiert nicht, ohne dass man da richtig schön drauf zahlt. Es geht nur mit einer fetten Gebühr. Und weil Passafest ist, kommen natürlich sehr viele Menschen. Also die Nachfrage steigt und damit steigt auch die Gebühr, die zu zahlen ist. Und nicht nur die Geldwechsler an sich verdienen sich damit eine goldene Nase, nein, der Tempel an sich und alle, die daran mitarbeiten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester, alle bekommen was von diesem Kuchen ab, den die Geldwechsler da an Gewinn abbekommen. Nun, wir lesen weiter von Taubenverkäufern. Wir lesen davon, dass andere Tiere verkauft werden, die als Opfer benötigt wurden. Nun, wenn du eine lange Reise nach Jerusalem vorhast, ja, dann hast du vielleicht nicht die Gelegenheit oder vielleicht auch einfach nicht die Lust, dann ein Opfertier mitzuschleppen. Okay? Und vor allem, weil die Gefahr bestande, dass du ausgeraubt wirst, die Gefahr bestande, dass sich das Tier auf dieser langen Reise verletzt und dann nicht mehr als Opfertier verwendet werden darf oder, was auch sehr häufig vorkam, dein Tier wurde einfach nicht akzeptiert. Und dann musstest du ein anderes kaufen von denen, die dort die Tiere verkauften. Also wir sehen, was da in diesem Tempel los war, in diesem Tempelbezirk. Es gab einen Haufen Verkaufsstände, es gab die Wechselstände, überall liefen Tiere rum. Die Tiere waren überall eingepfercht. Es war laut, es stank nach Schafen, nach Tauben. Man hörte das Blöken der Schafe, man hörte das Gurren der Tauben. Es war ein Riesentrubel, es war laut, es war extrem viel los. Und dann lesen wir auch noch Folgendes in Vers 16, schaut da mal hinein, da heißt es: Und er, Jesus, ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Also nicht in den Tempel hinein oder aus dem Tempel hinaus, nein, durch den Tempel hindurch. Und dieses Wort Gerät, das kann man auch mit Gefäß oder Behälter übersetzen. Die Menge-Übersetzung, die übersetzt hier mit Hausgerät. Ja? Also irgendein Gegenstand aus dem Haushalt. Das heißt, Jesus hindert Leute daran, dass sie mit irgendwelchen Gefäßen, mit irgendwelchen Behältern einfach so durch den Tempel gegangen sind. Also offensichtlich war so viel in diesem Tempelbezirk los, dass einige das ausnutzten, um einfach mit ihrem ganzen Ramsch durch diesen Tempel durchzulaufen. Ja, vielleicht als Abkürzung, weil sie eh in den anderen Teil der Stadt mussten. Ja, also so gerade waren sie noch am Markt, haben die letzten Gewürze und alles Mögliche für das Passafest gekauft. Und weil sowieso so viel Chaos in diesem Tempelbezirk herrscht, dann kann ich auch gleich die Abkürzung da durchnehmen. Wir sehen, was mit dem Tempel im Tempel los war. Wir sehen, was daraus wurde. Und Jesus, er treibt sie hinaus. Er treibt die Geldwechsler hinaus. Er treibt die Verkäufer hinaus, die mit ihrem halben Haushalt da einfach durch den Tempel durchmarschiert sind. Er treibt sie hinaus. Und es wirkt so, als wäre Jesus hier jähzornig. als würde er aus dem Affekt heraus handeln, als würde er im Zorn einfach alles kurz und klein hauen. Aber wir sehen anhand von einigen Punkten, die ich euch zeigen möchte, dass er nicht in einem Jähzorn handelt, sondern dass er in einem gerechten, kontrollierten und heiligen, göttlichen Zorn handelt. Und das ist alles gerecht, was er tut. Nun, wir haben bereits Vers 11 gelesen. Er war schon einen Tag vorher dort in diesem Tempel und hat sich angeschaut, was dort los ist. Und an diesem Sonntag, wo er dort war und sich umgeschaut hat, das war der Tag, wenn wir uns 2. Mose anschauen, das war der Tag, wo das Passahlamm gekauft werden musste, beziehungsweise abgesondert werden musste, um es dann 4 Tage später am Donnerstag zu schlachten. Also es war sehr viel los an diesem Sonntag, wo er sich das alles angeschaut hat. Und erst am nächsten Tag geht er wieder in den Tempel und reinigt ihn. Also es war keine Kurzschlussreaktion von Jesus. Er wusste genau, was er tut. Wir sehen außerdem, dass keiner einschreitet. Ja, keiner hält ihn auf. Also die Umstehenden waren offensichtlich einverstanden mit dem, was Jesus hier tut. Die Pharisäer, die ganze Zeit schon überlegen, wie können wir diesen Jesus drankriegen? Wie können wir ihn mundtot machen? Nun, wenn das hier ein unkontrollierter Ausraster von Jesus gewesen wäre, dann hätten die Pharisäer sofort die Chance genutzt, um ihn bloßzustellen, um ihn zur Seite zu nehmen, um ihn Gewahrsam zu nehmen. Also selbst die Pharisäer verstehen in gewisser Hinsicht, dass das, was Jesus tut, hier richtig ist. Und was wir auch sehen ist, Jesus macht das komplett alleine. Nun, er ist eigentlich völlig in der Unterzahl. Ja, es ist ein Haufen Geldwechsler, ein Haufen Verkäufer. Alles Mögliche ist da los und er treibt sie alleine hinaus. Und wir können uns nur ausmalen, in welcher Vollmacht er das getan haben muss, dass sich alle Menschen hinaustreiben lassen. Nun, was sehen wir noch? Wir sehen auch in den nächsten Tagen, dass keiner ihn darauf anspricht und sagt, hey, was war da eigentlich los? Warum bist du so ausgerastet? Warum hattest du so einen Zornausbruch? Nun, warum spricht ihn keiner an? Weil es keiner war, weil es kein Zornausbruch war. Ganz im Gegenteil, schaut in Vers 18. Wir lesen dort im zweiten Teil, dass sich die Pharisäer fürchteten, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und das ist, nachdem er den Tempel gereinigt hat. Also das Volk an sich, das war über seine Lehre erstaunt. Es war nicht entsetzt über das, was er hier getan hat, was sie gesehen haben. Und eine weitere Sache wird deutlich, und das macht Jesus selber deutlich, mit einem Zitat aus Jesaja 56. Und damit macht er deutlich, was der eigentliche Zweck dieses Tempels war. Es war ein Anbetungsort, und zwar nicht nur für das Volk Israel, sondern, und das betont Jesus, auch für Nichtjuden. Und das wird auch deutlich bei der Einweihung des Tempels. Bei der Einweihung des Tempels spricht Salomo ein Gebet. Und er betet dort zu Gott die folgenden Worte. Er sagt dort, auch wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, deinetwegen aus einem fernen Land kommt. Denn sie werden von deinem großen Namen hören und von dem, was du mit deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm getan hast. Wenn er also kommt und zu diesem Haus hin betet, dann höre du es im Himmel, dem Ort, wo du thronst, und erfülle seine Bitte. So werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel es tut. Und sie werden wissen, dass dein Name über diesem Haus, das ich gebaut habe, ausgerufen ist. Also schon bei der Einsetzung dieses Tempels macht Salomo das deutlich. Dieser Tempel soll eine Anbetungsstätte für alle Völker sein, für alle, die in Demut vor Gott treten möchten. Dafür ist dieser Tempel gedacht. Aber stattdessen übernehmen Geldwechsler und Verkäufer den Tempelbezirk. Und Leute, die von weit her angereist sind, die müssen erstmal finanziell bluten, dass sie da ein Opfer bringen können und Gott anbeten können. Wenn sie sich denn überhaupt die Geldwechselgebühr leisten konnten. Und diejenigen, die finanziell nicht die finanziellen Mittel hatten, die hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, Gott anzubeten. Und deswegen umrahmt Markus diese Tempelreinigung mit diesem Ereignis des Feigenbaumes. Warum? Weil alles im Tempel, das sah einfach nur noch danach aus, als wäre es Anbetung. Es sah nur noch rein äußerlich danach aus, als wäre es ein Gottesdienst, der Gott gefällt. Aber es hatte nichts mehr damit zu tun. Es waren nur Blätter, aber keinerlei Früchte zu sehen. Dieser Gottesdienst, es war wie ein toter Feigenbaum. Es gab keinen echten Gottesdienst, keine Anbetung mehr. Und Jesus, er räumt hier nicht einfach nur den Tempel auf, Er räumt hier mit dem ganzen falschen Gottesdienst der Pharisäer auf. Er räumt mit ihrer Heuchelei auf, mit ihrer falschen Anbetung. Sie können ihre Falschheit, ihre Heuchelei nicht vor Jesus verstecken. Und genauso wenig können wir uns vor Jesus verstecken. Du kannst ihm nichts vormachen. Er blickt hinter deine Fassade. Du kannst vielleicht allen anderen, die hier sitzen, etwas vormachen, aber nicht Jesus. Du kannst heute hier sitzen. Du kannst am Sonntag schön fromm in den Gottesdienst gehen. Am Montag kannst du wieder schön fromm dich hier reinsetzen. Und du kannst schön deine Maske aufsetzen. Du kannst hier jedem etwas vorheucheln, dass du echt wärst. Du kannst hier dir selber ein Verhalten antrainieren, das christlich aussieht. Du kannst ein Leben leben, wie es alle anderen in der Gemeinde von dir erwarten. Vielleicht sogar ein Leben, das andere in der Gemeinde auf dich aufschauen, wie sie es auch bei den Pharisäern getan haben. Du kannst zum Schein lange wohlformulierte Gebete öffentlich in der Gemeinde sprechen. Du kannst mit Begeisterung laut bei den Liedern mitsingen, ohne dass du wirklich mit dem Herzen dabei bist. Du kannst jedem etwas vormachen. Aber Jesus blickt hinter die Fassade. Er blickt in dein Herz hinein und er sieht deine Heuchelei. Und er will keinen heuchlerischen, fromm aussehenden Gottesdienst. Er ist mehr an deinem Herzen interessiert als an deinen Taten. Und David, er schreibt im Psalm 51, Vers 18, Schlachtopfer gefallen dir nicht, ich gäbe sie dir. Brandopfer aus Brandopfern machst du dir nichts. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ja, ein gebrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. Nun, diese ganzen Opfer wurden noch dargebracht, aber Gott hatte kein Gefallen an all den Tieren, die verkauft wurden, die geopfert wurden. Was er möchte, ist einen Sünder, der gebrochen ist über seine eigene Sünde. Er möchte ein ehrliches, gebrochenes, demütiges Herz, das über die eigene Sündhaftigkeit bewusst ist. Und das Evangelium von Jesus Christus, an dessen Kernbotschaft wir dieses Wochenende denken, es ist nicht dazu da, uns einfach nur einen neuen Anstrich zu verpassen. Jesus will uns ein komplett neues Herz geben. Da will er anpacken. Die Pharisäer, sie haben einen Retter erwartet, der ihre Gesetzestreue gutheißt. Und stattdessen haben sie einen Retter bekommen, der ihre Heuchelei, der ihre Falschheit aufdeckt. Und die ganze falsche Anbetung. Wir haben bereits gelesen, dass sie am nächsten Morgen, am Dienstag, wieder an diesem Feigenbaum vorbeikommen, auf dem Weg nach Jerusalem. Und sie sehen, dass der Feigenbaum von der Wurzel an verdorrt ist. Genauso wie dieser falsche Gottesdienst, diese falsche heuchlerische Anbetung der Pharisäer von einer verdorrten Wurzel herkommt, von einem verdorbenen Herzen herkommt. Der Mensch braucht keinen neuen Anstrich, wie es sämtliche andere Religionen uns versuchen weiszumachen. Er braucht eine komplette Erneuerung von innen heraus. Alles andere ist Heuchelei, eine Heuchelei, die Jesus auch am Dienstag immer wieder aufdeckt. Und dieser Dienstag, er ist geprägt von Auseinandersetzungen zwischen den Pharisäern und Jesus. Er ist vollgepackt mit Lehre, mit Predigten von Jesus. Und Jesus, er geht zurück in den Tempel am Dienstagmorgen. Und im Lukas-Evangelium lesen wir dann davon, dass er dem Volk das Evangelium erklärt im Tempel. Und dann kommen die Pharisäer zu ihm und sie hinterfragen ihn. Ja? Sie wollen ihn schon die ganze Zeit irgendwie mundtot machen und so fragen sie ihn nach seiner Vollmacht. Also wer hat dir diese Autorität gegeben, dass du hier einfach durch den Tempel gehst, obwohl du ein ganz normaler Zimmermann bist und Leute belehrst, ihnen das Evangelium predigst? Nun vielleicht hatten sie auch oder wahrscheinlich hatten sie auch noch den Vortag im Hinterkopf, wo er den ganzen Tempel reinigt und sie fragen, wer hat dir das Recht dazu gegeben? Wer hat dir die Autorität gegeben? Und Jesus, er beantwortet die Frage gar nicht. Er stellt eine Gegenfrage, die Pharisäer nicht beantworten möchten. Und anschließend gibt es eigentlich ein ständiges Hin und Her an diesem Dienstag zwischen Jesus und den Pharisäern. Und Jesus, er erzählt einige Gleichnisse, die alle gegen die Pharisäer gerichtet sind. Und er macht gleichzeitig in diesen Gleichnissen deutlich, er prophezeit ihnen, dass sie ihn, den Messias, töten werden. Und dass es genau dem Plan Gottes entspricht. Und auch dort in diesem Gleichnis, das er erzählt oder das Markus auflistet in Markus 12, da steht wieder dieser Psalm 118 im Vordergrund. Und Jesus zitiert zwei Verse aus diesem Psalm. Und zwar Psalm 118, die Verse 22 und 23. Und da heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Und die Pharisäer, sie verstehen das. Die Pharisäer, sie verstehen, dass die Gleichnisse gegen sie gerichtet sind. Schaut in Markus 12, Vers 12, da heißt es, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk. Denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Also sie haben verstanden, was Jesus hier mit ihnen deutlich machen wollte. Und sie gehen davon, aber damit hört die Auseinandersetzung nicht auf. Sie schicken so ein paar Leute wieder zurück zu Jesus, um ihn zu hinterfragen. Und sie stellen eine Frage nach der anderen, um ihn irgendwie ein Bein zu stellen. Sie fragen ihn, ob man denn Steuer zahlen muss. Die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glauben, sie hinterfragen Jesus. Ein Gesetzesgelehrter, ein Schriftgelehrter kommt zu ihnen, er fragt ihn nach dem größten Gebot. Und Jesus antwortet ihm, dass man Gott von ganzem Herzen liebt und seinen Nächsten mit sich selbst. Und diese ganze Fragerunde quasi, die ganzen Fragen, die sie an Jesus stellen, die endet mit folgenden Worten, Vers 34 von Kapitel 12. Da heißt es, und da Jesus sah, dass er, dieser Schriftgelehrte, verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und dann heißt es weiter, und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Also sie stellen eine Frage nach der anderen, um ihn irgendwie ein Bein zu stellen, bis sie irgendwann feststellen, okay, da verbrennen wir uns nur die Finger, wenn wir weiter Fragen stellen. Also stellt Jesus eine der zentralen Gegenfragen an diesem Tag. Eine zentrale Gegenfrage, beziehungsweise stellt es sie nicht direkt an die Pharisäer, sondern dem Volk zugewendet, hinterfragte die Pharisäer. Schaut mal in Vers 35 und bis 37 in Kapitel 12. Da heißt es, und Jesus begann und sprach, während er im Tempel lehrte, wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? David selbst sprach doch im Heiligen Geist, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße. David selbst also nennt ihn Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein? Und die Volksmenge hörte ihn mit Freude zu. Nun, warum ist diese Frage, die Jesus hier indirekt an die Pharisäer stellt, warum ist die so wichtig? Was macht Jesus damit deutlich? Nun, die Juden der damaligen Zeit, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die waren der Ansicht, dieser Messias, und das ist einfach nur der hebräische Ausdruck für Christus, dieser verheißene Retter, dieser Messias, der ist Davids Sohn. Also der ist ein Nachkomme Davids und damit ein ganz normaler Mensch. Er ist ein Sohn Davids, ein Nachkomme Davids, ein ganz normaler Mensch. Also, und das ist die Frage, die Jesus stellt, also wie kann es sein, dass dieser Messias, der Sohn Davids, ein Nachkomme Davids ist, obwohl David ihn in Psalm 110 Herr nennt. Also ein Vater würde seinen Sohn, also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ein Vater würde seinen Sohn oder irgendeinen anderen Nachkommen nicht als Herr bezeichnen. Also warum nennt David diesen Messias Herr? Ganz einfach, weil der Messias nicht nur Mensch ist, sondern weil er Gott ist. Weil er der Sohn Gottes ist, weil er Gott gleich ist. Und Psalm 110 ist nicht die einzige Stelle im Alten Testament, die deutlich macht, dieser Messias ist Mensch und ist wahrer Gott. Jesaja 9, Vers 5 zum Beispiel. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ein Kind, ein Sohn, ein normaler Mensch. Aber im zweiten Teil dieses Verses, wie wird dieses Kind, das geboren soll, wie wird das genannt? Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist der Name, den dieses Kind erhalten soll. Also warum ist diese Frage, die Jesus indirekt an die Pharisäer stellt, so wichtig? Weil sie deutlich macht, wen die Pharisäer, wen das Volk hier ablehnt. Sie lehnen den Messias ab, den verheißenen Retter. Sie lehnen Gott selber ab. Das Volk lehnt Gott selbst ab. Und sie werden Gott selbst kreuzigen. Wie auch der Hauptmann später sagen wird, als der Hauptmann, der vor dem Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Also das Volk, es erwartet einen menschlichen Retter, aber den Retter, den Gott sendet, ist er selber. Er selber kommt auf die Erde. Und im Anschluss an diese Fragen oder an diese Frage, die Jesus stellt, beginnt Jesus eine längere Strafrede gegen die Pharisäer. Und er deckt ein letztes Mal ihre Heuchelei auf, bevor er dann Jerusalem verlässt und wieder Richtung Bethanien geht. Und auf dem Heimweg Am Ölberg erklärt er dann den Jüngern, was in den letzten Tagen passieren wird, dass der Tempel niedergerissen wird. Aber das Bemerkenswerte ist, dieser Dienstag, er ist vollgepackt mit Lehre, mit sehr viel Unterricht für das Volk, mit sehr viel Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Und es ist auch das letzte Mal, dass Jesus sich mit den Pharisäern auseinandersetzt. Es ist das letzte Mal, dass Jesus öffentlich das Volk belehrt und die Pharisäer tadelt, sie mahnt, und sie versucht, wachzurütteln, auf ihre Heuchelei aufmerksam macht. Es ist der letzte Tag, es ist so der letzte Weckruf Jesu an die Pharisäer, dass sie umkehren sollen, dass sie Buße tun sollen. Und danach wird er das nicht mehr tun. Nun, bei seiner Verurteilung wird er nur ein paar Worte sprechen. Mehr wird er sich nicht verteidigen oder wird sich gar nicht verteidigen. Und dementsprechend ist das hier an diesem Dienstag der letzte Weckruf von Jesus an die Pharisäer. Und danach gibt es für sie keinen Weckruf Gottes mehr. Und die nächsten beiden Ereignisse, die Markus niederschreibt, die sind möglicherweise Mittwoch, wahrscheinlicher ist es aber, dass es noch am Dienstagabend passiert ist. Da müsst ihr ganz kurz mit reinschauen in Markus 14, in die ersten zwei Verse. Denn da heißt es, bei Markus 14, die ersten zwei Verse, da heißt es: Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Nun, wenn wir einfach nur das Markus-Evangelium lesen, dann klingt das so, als würde hier ein neuer Tag starten. Und diese Formulierung, zwei Tage vor dem Fest der ungesäuerten Brote, das kann sich auch durchaus auf den Mittwoch beziehen. Ja, warum? Weil dieses Fest der ungesäuerten Brote, das beginnt offiziell mit dem Passamahl am Donnerstagabend. Und für einen Juden beginnt der Tag bereits mit dem Abend. Also der Abend zählt bereits zum nächsten Tag dazu. Das heißt, wenn Markus hier von zwei Tage vor dem Fest spricht, dann kann er sich durchaus auf den Mittwoch beziehen. Aber wenn wir das Matthäus-Evangelium dazu nehmen, dann ist es wahrscheinlicher, dass sich dieses Treffen der Priester, der Schriftgelehrten noch am selben Tag stattgefunden hat. Dass sie sich direkt, nachdem sie diese Auseinandersetzung mit Jesus hatten und diesen letzten Weckruf von Jesus gehört haben, direkt danach treffen sie sich und schmieden den Plan, Jesus zu töten. Und auch dieser Verrat von Judas, er kann vielleicht am Mittwoch früh stattgefunden haben, wahrscheinlich eher am Dienstagabend noch. Wir wissen es nicht ganz genau, aber es ist ja nicht entscheidend. Das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, und das möchte ich nur kurz mit dazu sagen, weil ich selber darüber gestolpert bin, diese Salbung, die Markus in Markus 14 aufschreibt, da können wir mit Sicherheit sagen, dass die nicht am Dienstag oder Mittwoch stattgefunden hat. Und zwar ordnet sowohl Markus als auch Matthäus ordnen diese Salbung zwischen den Plan des Hohen Rates, Jesus zu töten, und diesem Verrat von Judas. Dazwischen packen beide diese Geschichte mit der Salbung. Aber aus dem Johannesevangelium erfahren wir, dass das eigentlich schon ein Tag vor dem Einzug Jesu war. Also am Samstag vor diesem Einzug hat diese Salbung stattgefunden. Nun, warum packt Markus trotzdem dieses Ereignis, wo diese Frau Maria Jesus mit diesem teuren Öl salbt, warum packt er es hier dazwischen? Nun, um diesen Kontrast deutlich zu machen. Diesen Kontrast zwischen den Pharisäern, die Jesus tot sehen wollen, und Judas, der sich daran bereichern möchte, und auf der anderen Seite diese Frau Maria, die ihre Liebe, die ihre Zuneigung, die ihre Hingabe an Jesus mit diesem kostbaren Salböl ausdrückt. Und über den Mittwoch an sich, da finden wir nicht wirklich was. Also wahrscheinlich war da eher nicht viel los. Er war nicht in Jerusalem und deswegen wird er manchmal auch als stiller Mittwoch bezeichnet. Und Markus fährt erst in Vers 12 von Kapitel 14 wieder fort, wo er uns den Donnerstag beschreibt. In Vers 12 heißt es: Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Nun, dieser erste Tag des Passafestes, das war ein von Gott geheiligter Tag. Ja, in 2. Mose 12, da führt Gott das Passafest ein, bevor er das Volk aus Ägypten ausziehen lässt und es daraus errettet. Und es heißt dort in 2. Mose 12, Vers 16: Am ersten und am siebten Tag sollt ihr euch zu einem heiligen Fest versammeln. Da muss jede Arbeit ruhen, Nur das Essen darf zubereitet werden. Nun, warum ist es wichtig, dass Gott betont, dass man das Essen an diesem ersten Tag, der eigentlich ein Feiertag ist, warum durfte man das vorbereiten? Warum war das so wichtig? Warum betont Gott das? Weil an diesem Nachmittag, Donnerstagnachmittag, weil an diesem Nachmittag das Passahlamm geschlachtet wurde. Und zwar wahrscheinlich so zwischen 15 und 17 Uhr am Nachmittag. Und Petrus und Johannes sind die zwei Jünger, die von Jesus ausgesendet werden, um für Jesus und seine Jünger dieses Passahlamm vorzubereiten. Das heißt, auch sie mussten an diesem Nachmittag dieses Passahlamm schlachten. Und es war nicht das einzige Passahlamm, das an diesem Tag geschlachtet wurde. Zur Zeit Jesu wurden an diesem Tag circa 250.000 Lämmer geschlachtet. Und ein junges Lamm hat etwa 4 Liter Blut. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass an diesem Nachmittag, als Petrus und Johannes dieses Lamm schlachten, dass dort circa 1 Million Liter Blut geflossen sind. Und wahrscheinlich hat Petrus an eben diese Vorbereitung, an eben dieses Blut, an eben dieses Passahlamm, das er geschlachtet hat, ein letztes Mal, er hat wahrscheinlich daran gedacht, wenn er in 1. Petrus die folgenden Worte schreibt: Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und wahrscheinlich hat Petrus an eben diese letzte Schlachtung, dieses letzte Passahlamm, das er schlachten musste, weil danach nie wieder eine Schlachtung notwendig war, weil ein vollkommenes Opfer vollbracht wurde, wahrscheinlich hat er daran gedacht, dass er diese Verse aufschrieb. Und am Abend dieses Tages feiert Jesus das letzte Passamahl mit den Jüngern. Er prophezeit den Jüngern, dass einer aus ihrem Kreis ihn verraten wird. Er prophezeit ihnen, dass sie ihn verlassen werden. Er prophezeit dem Petrus, dass er ihn verraten wird, dass er ihn verleugnen wird. Und an diesem Abend führt er das Abendmahl ein. Er bereitet die Jünger auf sein Sterben vor. Und bevor sie Richtung Gethsemane sich aufmachen, singen sie an diesem Abend die sogenannten Hallel-Psalmen. Das ist das Letzte, was sie in diesem Obersaal tun, bevor sie Richtung Gethsemane, quasi Richtung Golgatha schon sich aufmachen. Und diese Hallel-Psalmen, das sind die Psalmen 113 bis 118. Es ist also wieder dieser Psalm 118, den Jesus als Letztes singt, bevor er den Weg Richtung Golgatha geht. Und ich habe vorhin schon gesagt, der Abend gehört für einen Juden bereits zum nächsten Tag dazu. Also der Tag beginnt mit dem Abend. Das heißt zum einen, Jesus ersetzt das Abendmahl, wie wir es jeden Sonntag feiern, ersetzt dieses Abendmahl nicht am Tag vor, sondern nach jüdischer Rechnung am Tag seiner Hinrichtung führt er dieses Abendmahl ein. Und zum anderen, er beendet dieses Abendessen und damit eigentlich den Beginn des neuen Tages, beendet er mit den Worten aus Psalm 118, die er gemeinsam mit den Jüngern singt. Und wir haben sie schon gelesen, da heißt es: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Und jetzt hört euch den nächsten Vers an. Und Jesus singt das am Abend, also zum Beginn des Tages, an dem er hingerichtet wird, singt er die folgenden Verse. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Das singt er zum Beginn des Karfreitags, mit dem Wissen, dass er hingehen wird, um hingerichtet zu werden. Das sind die Worte, die Jesus singt, bevor er seinen Weg nach Golgatha geht. Dies ist der Tag, dieser Freitag war buchstäblich der Tag, den der Herr gemacht hat, damit wir uns freuen können in ihm, weil er an diesem Tag diese große Errettung vollbracht hat. Und in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag tritt all das ein, was er bereits vorher verheißen hat. Er wird verraten, er wird verhaftet, er wird von den Jüngern verlassen, er wird von Petrus verleugnet, er wird geschlagen, er wird misshandelt, er wird verspottet und all das wahrscheinlich so in der Zeit zwischen 0 und 6 Uhr morgens, als er dann vor Pilatus geschleppt wird. Und das ist bemerkenswert, wenn wir uns anschauen, welches jüdische Recht und welche von Gott gegebenen Gesetze eigentlich bei dem Prozess gegen Jesus gegolten hätten. Die Pharisäer, sie verstoßen in dieser Nacht gegen sämtliche Gebote, die sie selber gemacht haben oder die Gott ihnen gegeben hat. Und das jüdische Recht zur damaligen Zeit, das sah einige Schutzvorrichtungen vor für einen Verurteilten. Es gab einige Gesetze, die einen Verurteilten schützen sollten. Zum einen durften gerichtliche Verhandlungen nur öffentlich geführt werden. Also nur bei Tageslicht, damit jeder sehen konnte, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Es musste ein angemessener Zeitraum, eine angemessene Gelegenheit gegeben werden, damit sich der Verurteilte auch verteidigen kann, dass er Zeugen aufrufen kann. Wenn falsche Anklagen vorgebracht wurden, dann konnte man mit 2 oder 3 Zeugen das Ganze zurückweisen, diese falschen Anklagen. Und Gott selber, er hatte einige Schutzvorrichtungen eingesetzt. In 5. Mose 19 könnt ihr das zum Beispiel nachlesen, da spricht er von falschen Zeugen. Und einem falschen Zeugen, das sagt Gott dort, einem falschen Zeugen wurde, wenn er davon überführt wurde, ihm wurde das angetan, was er selber für den anderen gefordert hatte. Also wenn ein falscher Zeuge den Tod seines Nächsten gefordert hat, wurde am Ende er selber hingerichtet. Und in 5. Mose 17, da äußert sich Gott speziell zur Todesstrafe. Und er legt dort fest, dass der Hauptzeuge den ersten Schlag ausführen soll. Er soll den ersten Stein werfen. Warum? Es soll verhindern, dass man hier leichtfertig als Zeuge in einem Mordfall oder in einer Todesstrafe sich leichtfertig als Zeuge aufstellen lässt, weil man war der Erste, der eigentlich den Stein werfen musste. Der Erste, der dieses Urteil ausführen sollte. Und es gab auch ein jüdisches Gericht speziell für die Todesstrafe. Und zwar wurde dort festgelegt, dass zwischen dem Tag der Verurteilung und dem Tag der Hinrichtung, da musste mindestens ein Tag dazwischen liegen. Also man hat festgelegt, wenn an einem Tag verurteilt wurde, am nächsten Tag war frei und erst dann wurde dieses Urteil ausgeführt. Und dieser Tag dazwischen, der sollte mit Fasten verbracht werden. Man sollte fasten, man sollte das Urteil überdenken, einen Priester mit einbeziehen, Gott fragen, ob das richtig ist, was hier passiert, ja. Und es gab natürlich auch noch bei diesem freien Tag die Gelegenheit für weitere Zeugen zu suchen, um den Angeklagten vielleicht doch noch freizusprechen. Aber aus diesem Grund wurde vor einem Festtag eigentlich nie ein Todesurteil gesprochen. Warum? Weil am Festtag nicht gefastet werden durfte. Also wurde niemals vor einem Festtag ein Urteil ausgesprochen, sondern immer nur, wenn die nächsten 2 Tage keine Feiertage waren. Okay? Nun, der Donnerstag war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote und somit ein Feiertag. Der Samstag danach, das war ein Sabbat und damit auch ein Festtag, an dem nicht gefastet werden durfte. Und die Priester und die Obersten des Volkes, sie nutzen diese kurze Zeit zwischen dem Passamahl und dem Sabbat, der am Freitagabend beginnt. Und sie nutzen diese kurze Zeit, um alles über die Bühne zu bringen, ohne auch nur einem einzigen ihrer eigenen Gesetze Beachtung zu schenken. Und stattdessen bringen sie Jesus, das erfahren wir aus dem Johannesevangelium, sie bringen ihn zuerst in das Privathaus von Hannas. Nun, wer ist dieser Hannas? Dieser Hannas, das war selber mal ein hoher Priester, bevor er dann von den Römern abgesetzt wurde. Und nach ihm wurden 5 seiner Söhne, einer seiner Enkel, zum hohen Priester. Und er ist auch der Schwiegervater des aktuell offiziellen hohen Priesters Kaiaphas. Aber die Tatsache, dass Jesus zuerst zu ihm geführt wird, zeigt, wer hier eigentlich in der Rangordnung am höchsten steht. Ja, es zeigt, wer die Zügel eigentlich in der Hand hat. Und dieser Hannas, er bekam einen Anteil von dem Verkauf der Opfertiere, er bekam einen Anteil von den Geldwechslern, die im Tempel waren. Und er war das Oberhaupt einer der einflussreichsten Familien zur Zeit Jesus. Er war das Oberhaupt dieser Familie, die den Einfluss hatte, sowohl was das religiöse als auch das politische Leben betrifft. Und er war das Oberhaupt von dieser Familie. Und er hat etwas Persönliches gegen Jesus, weil Jesus 2-mal den Tempel von all diesen Verkäufern, den Geldwechslern gereinigt hatte. Diesen Jesus, der hat 2-mal die Geschäfte von Hannas zerstört und er hat ein persönliches Huhn quasi mit ihm zu rupfen. Und deswegen wird er zuerst zu Hannas geführt. Und anschließend wird Jesus mitten in der Nacht, nicht in der Öffentlichkeit, zum offiziellen Hohenpriester Kaiaphas geführt. Und dort findet sich auch im Privathaus von Kaiaphas der Hohe Rat ein, also alle oberen Priester, alle Ältesten, die Obersten des Volkes, nicht öffentlich am Tag, wie es eigentlich ihr Gesetz fordert, sondern mitten in der Nacht. Und mitten in der Nacht wird das Urteil gefällt, es werden falsche Zeugen gegen ihn aufgerufen und er wird verspottet, er wird geschlagen und er wird angespuckt. Denn Kapitel 14, Vers 65 schreibt Markus, und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen, also die Augen zu verbinden und ihn mit Fäusten zu schlagen, zu ihm zu sagen, Weissage, also sage uns, wer dich geschlagen hat. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Er bekommt kein gerechtes Gericht, es passiert nachts, falsche Zeugen treten gegen ihn auf und zur selben Zeit, als er bei Kaiaphas ist, verrät Petrus ihm, der im Vorhof dieses Privathauses ist. Und wir sehen, wie nichts in dieser Nacht mit rechten Dingen zugeht. Und erst am Morgen, nachdem das Urteil schon gesprochen wurde, trifft sich ja quasi so offiziell der Hohe Rat, um ein Urteil zu fällen, das eigentlich schon längst gefällt wurde. Schaut in Kapitel 15, Vers 1, da heißt es, und gleich in der Früh, das ist irgendwann um zwischen 5 und 6 Uhr vielleicht gewesen, und gleich in der Früh fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Jesus wird um circa 6 Uhr vor Pilatus geführt, der nichts Falsches an ihm findet. Er wird zu König Herodes geschickt, der nichts Falsches an ihm findet. Und er landet schließlich wieder vor Pilatus, der diesem Druck des Volkes, angestiftet durch den Hohen Rat, nachgibt. Und auch durch die Soldaten wird Jesus wieder verspottet, geschlagen und angespuckt, wie schon einige Stunden vorher in dieser Nacht. Und Markus, er betont das, dass Jesus sowohl von diesen religiösen, frommen Menschen als auch von den gottlosen Soldaten verspottet wird. Er wird geschlagen und er wird angespuckt. Und gegen 9 Uhr am Freitagmorgen wird Jesus schließlich hingerichtet, ans Kreuz genagelt. Und nach 3 Stunden am Kreuz um 12 Uhr mittags, das ist mitten am Tag, lässt Gott eine nie dagewesene Finsternis über das Land kommen. Und gegen 15 Uhr am Mittag stirbt Jesus am Kreuz. Der Vorhang zum Allerheiligsten zerreißt in 2 Teile und der Hauptmann stellt fest, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und ich möchte zum Schluss kommen und euch noch etwas zeigen. Und dazu dürft ihr gerne Apostelgeschichte 4 aufschlagen. Es ist einige Wochen später und Petrus, der Jesus in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verraten hatte, und Johannes, der mit den anderen Jüngern geflohen ist, als Jesus festgenommen wurde. Diese beiden Jünger, sie stehen vor dem Hohen Rat. Und es ist derselbe Hohe Rat, dieselben Personen, die Jesus gekreuzigt hatten, die Jesus kreuzigen ließen. In Vers 6 von Apostelgeschichte 4 wird das extra betont. Und Hannas, der Hohe Priester, und Kaiaphas, und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren, sie waren dort dabei. Es war derselbe Hohe Rat, der Jesus kreuzigen ließ und er lässt Petrus und Johannes vor sich führen. Und ich möchte mit den 2 Worten schließen, mit den 2 Versen, die Petrus diesem Hohen Rat entgegenwirft. Und es ist wieder ein Zitat aus diesem Psalm 118. Apostelgeschichte 4, Vers 11, da heißt es, Petrus und Johannes vor diesem Hohen Rat, die Jesus hingerichtet haben, sagt er, das ist der Stein, dieser Jesus, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Amen.